weggetreten. Gutenbergs später Rücktritt. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Und über die Folgen der Gutenberg-Affäre für die politische Landschaft, dazu telefoniere ich jetzt und bin im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer. Guten Morgen, Herr Neugebauer.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, da haben ja noch mehrere politische Personen mitgespielt beim Rücktritt. Fangen wir doch mal an mit Angela Merkel. Ist die denn mit der Affäre richtig umgegangen?
Nein, aus meiner Sicht ist sie nicht richtig umgegangen, denn selbst wenn wir nicht Frau Merkel sagen können, was richtig war, sie hat nicht geäußert, welches Interesse sie an Gutenberg hatte. Sollte er eigentlich Wahlkämpfer oder Wadenbeißer für Seehofer oder Bundesreformer oder auch jemand sein, der sozusagen durch seinen Glanz ein bisschen das politische Flickwerk der Koalition überdeckt. Wenn sie von vornherein deutlich gemacht hätte, der hat für mich diese und jene Funktion, der hat für mich diese und jene Rolle zu spielen und er verletzt durch sein Verhalten die Regeln, dann sage ich, sie ist damit nicht richtig umgegangen.
Hat denn die Bundeskanzlerin in ihren Augen Schaden genommen?
Ja, sie hat also in meinen Augen auch deshalb, weil sie bisher ja eigentlich einen unterhaltlichen Ruf gehabt hat, aber nun so suggeriert, dass Wissenschaft so dass wie ein rechtsfreier Raum wäre. Und das geht nicht. Ich meine, man kann vielleicht dann wieder von diesen hinkenden Vergleichen sagen, wenn jemand mit einem falschen Führerschein unterwegs ist und Unfallflucht macht und sagt, ich gebe dann meine Pappe ab und ihr lasst mich bitte in Ruhe, weil ich sonst erfolgreich bin und ein guter Familienvater, dann würden wir auch sagen, hoppla, in NRW tritt ein Verkehrsminister zurück, weil er zweimal zu schnell gefahren ist. Also insofern sind das eine Verschiebung von Maßstäben, die man nicht tolerieren kann.
Trotzdem muss man nochmal sagen, von Gutenberg steht ja für einen ganz neuen Politikertypus. Modern, gut aussehen, klare Worte, auf jeden Fall am Anfang. Ob die dann immer richtig waren, ist eine andere Sache. Auch ein bisschen für Glamour, manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und bei den Menschen und damit auch bei den Wählern ist er damit ja sehr gut angekommen. Ist dieser Typ Politiker damit erstmal vom Tisch?
Ich weiß das nicht so richtig, aber es ist nach Ole von Beust der zweite etwas in Anführungsstrichen Exot der Union abgetreten. Was könnte man sagen, Frau Merkel, hauen die Männer ab. Aber er hat in enger Kooperation mit den ausgewählten Medien eigentlich schon sehr früh ein Bild von sich erzeugt, dass dieser Öffentlichkeit diesen neuen Politikertyp vorgestellt hat. Nicht so sein wie die sonstigen grauen Mäuse. Auch nicht immer alles zu wissen, trotzdem keck reden zu können. Und auch meinen, er wisse über die Niederung des Daseins der Leute Bescheid. Und das hat gefallen. Es hat auch gefallen, dass er die Komplexität von Politik reduziert hat. Und Leute, die bis dahin meinten zu sagen, Mensch, die Politiker bedienen sich nur selbst, denen gesagt hat, das ist überhaupt nicht nötig, ich bin ein ganz anderer Typ. Er hat ja auch einen anderen ökonomischen Hintergrund. Und dann das Pathos, ja, da kann einer nur so reden, wenn er seiner Sache sicher ist. Und Gutenberg war wirklich auf diese Rolle gut vorbereitet. Er hat aber letztendlich die Probleme, die er damit erzeugt hat, auch nicht gelöst. Er hat sie nur verschoben.
Glauben Sie denn, er kann in die große Politikarena irgendwann zurücktreten? Denn diese Stimmen gibt es ja auch jetzt.
Also, wenn er es will, sicher. Wenn er seinem Stil treu bleibt, denke ich, wird er sich rufen lassen. Aber die CSU muss überlegen, wie viel Bewährung sie ihm einräumt. Denn der Ausgang des staatsanwaltlichen Verfahrens ist offen. Kommt es zu einer Anklage, wird es wieder munter um zu Gutenberg. Und der hat auch etliche Gegner in der Politik und in den Medien. Und dann muss man auch immer fragen, wird die Familie sich gefallen lassen wollen, ihren Namen wieder in negativen Zusammenhängen zu lesen und zu hören? Also, vielleicht nimmt er ja eine Auszeit auf einer Farm in Argentinien.
Gut, wenn er jetzt nun zurückgetreten ist, das ist ja nun mal Fakt, und der still arbeitende, fleißige Thomas de Maizière übernimmt das Ruder. Was hat ihm denn zu Gutenberg hinterlassen?
Tja, erstmal ein Opfer, nämlich den Staatssekretär, der auf der Baustelle Bundeswehrreform bis der Bauleiter gewesen ist, den Staatssekretär Ott Remmer. Ja. Und dann hat er auch in der Öffentlichkeit den Eindruck korrigiert, dass die Feststellung von Gutenberg, er übergebe dem Herrn de Maizière ein wohlbestalltes Haus, nicht ganz richtig ist. Richtig ist, die Hausnummer ist dran, das heißt Bundeswehrreform. Aber wenn man in dem Jargon bleibt, die Verträge mit den Baufirmen und den Handwerkern sind noch nicht da, die Architekten und Statiker, also die nationale Politik, das Gesetz über die Verabschiedung der Wehrpflicht ist zum Beispiel noch nicht raus, oder auch auf der nationalen Ebene ist das Werk noch nicht begutachtet. Und insofern muss man schon sagen, vorläufig sicherlich erst einmal der Eindruck, aber ich denke, der Herr Maizière geht vielleicht auch mit einem anderen Blick durch das Gebäude und wird dann dies oder jenes andere richten, auch wenn Herr Seehofer schon wieder Gegenwind ankündigt.
Gut, das ist vielleicht auch seine Aufgabe. Nun schauen wir nochmal aufs Internet, denn das hat ja Gutenberg letztendlich auch entlarvt. Auf Facebook gibt es, ich glaube, an die 500.000 Pro- und Kontralisten für den ehemaligen Minister. Glauben Sie, dass die neuen Technologien die Politik verändern und ihre auch eigentlich letztendlich ja dynamischen Prozesse verändern?
Also es verändert zumindest die Kommunikation zwischen Politikern und Wählerinnen und Wählern und insbesondere zwischen den Politikern, die das Netzwerk oder diese neuen Techniken, Kommunikationsformen und Techniken beherrschen und denen, die in denen mehr sehr viel mehr vertraut sind als beispielsweise die Radio hören nur oder Zeitung lesen. Dann ist natürlich auch so, die Inhalte werden sehr viel mehr verkürzt und da kommt es auch darauf an, die Komplexität von politischen Botschaften zu reduzieren. Die Gefahr, die darin liegt, ist aber, dass dann eben sich auf Weniges konzentriert und manches nicht so mehr in die Köpfe reingeht. Und dann daran sehe ich dann doch eine Gefahr, wenn einerseits diese Botschaften dazu führen, dass man glaubt, Politik sei tatsächlich einfach, es gäbe immer nur das eine oder das andere Interesse. Und andererseits, wenn eine Reihe von Leuten, die nicht am Netz teilnehmen, dann von der Politik ausgeschlossen werden. Also man muss beides verknüpfen, aber auf jeden Fall, das Internet ist eine neue Form und die Parteien werden sich außer der Wahlkämpfe auch daran gewöhnen müssen, das zu anderen Zeiten zu betreiben.
Trotzdem muss es ja für Sie als Politikwissenschaftler auch ganz spannend sein, denn das hat es ja nach einem Rücktritt noch nie gegeben, dass die Bürger so intensiv mit diesem Pro und Contra diskutieren, dass es gestern sogar zu Gutenberg-Demonstrationen gegeben hat. Das ist doch wirklich außergewöhnlich.
Ja, das ist es. Und wenn also Anrufe von ausländischen Kollegen von Ihnen kommen, die fragen immer nach zwei Sachen. A, wie war es denn möglich, dass er überhaupt so aufsteigen konnte? Und B, wie war es denn möglich, dass so eine Kampagne erzeugt wurde?
Was antworten Sie dann?
Ihn gestürzt hat. Und das heißt schlicht und einfach, die Aktionen, die über Internet laufen, sind für uns interessant, weil sie nicht kalkulierbar sind. Die Akteure sind so zersplittert, die können heute sich über diesen Gegenstand, morgen über jenen eingehen. Das muss man beobachten, wie sich das eben noch ausbeugt.
Über die Folgen der Gutenberg-Affäre bedanke ich mich für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen bei Ihnen, Dr. Gero Neugebauer. Sie sind Politikwissenschaftler und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Michael Philipp ist Historiker und Autor des Buches Persönlich habe ich mir nichts vorzuwerfen. Er kennt sich wirklich aus mit Rücktritten, denn 250 Rücktrittsfälle, darunter die von Willy Brandt, Hans Filbinger, Uwe Barschel, hat er in Deutschland seit 1950 untersucht und eben ein Buch, auch ein Artikel veröffentlicht in der Süddeutschen und unter süddeutsche.de zum Thema Gutenberg. Ich freue mich auf das Gespräch an diesem Morgen mit Ihnen, Herr Philipp. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wie empfanden Sie denn die Affäre und den Rücktritt vor allen Dingen von Karl Theodor zu Gutenberg als etwas Besonderes oder war es am Ende dann doch ein ganz banaler Vorgang?
Das einzige Besondere an diesem Rücktritt ist die Beliebtheit des Politikers zu Gutenberg und die Hysterie seiner Anhänger nach dem Rücktritt. Davon abgesehen war dieser Rücktritt und seine Vorgeschichte ganz normal für eine Skandalisierung.
Also das Besondere ist tatsächlich eben, was wir eben auch schon angesprochen haben im Gespräch, dass im Netz es ganz, ganz viele Pro- und Contra-Diskussionen gibt, dass tatsächlich Demonstrationen auf der Straße stattfinden?
So ist es. Das hat es bisher in dem Ausmaß noch nicht gegeben. Als Willy Brandt 1974 zurückgetreten ist, sind abends ein paar Jusos durch Bonn gezogen und haben gesagt, Willy, komm zurück. Und das war es. Und diese Demonstration und diese Facebook-Aktion, das ist wirklich bisher singulär.
Und Enoch zu Gutenberg, der Vater von Karl Theodor zu Gutenberg, hat gestern auf einer Pro-Demonstration natürlich für seinen Sohn erklärt, das sei die größte Treibjagd auf einen Politiker nach 1945. So das hat er noch nicht erlebt. Hat er recht?
Nein, da hat er nicht recht. Und auch bis in die Wortwahl der Treibjagd. Es gibt viele Politiker, die nach einer Skandalisierung zurückgetreten sind und von einer Treibjagd der Medien oder Hetzjagd der Medien gesprochen haben. Da ist er in einer ganz langen Tradition.
Herr Philipp, was ist denn der Unterschied zwischen einer gelungenen und einer nicht gelungenen Rücktrittserklärung?
Eine gelungene Rücktrittserklärung wäre eine solche, die die Vorwürfe, die einem entgegengebracht worden sind, aufnimmt und wo jemand in einer überzeugenden Weise erklärt, dass er einen Fehler gemacht hat und deswegen die Konsequenzen zieht. Ich habe ja viele Rücktrittserklärungen untersucht und es ist ein eher trauriges Genre der Kurzprosa, weil es sich herausstellt, dass die allerwenigsten, die zurücktreten müssen, in der Lage sind, auf die Vorwürfe einzugehen und ihr Fehlverhalten einzusehen. Es werden sehr, sehr häufig die anderen verantwortlich gemacht. Und auch bei Herrn zu Gutenberg war es ja so, dass er sagte, die öffentliche Diskussion ist es, die mein Amt beschädigt und nicht etwa das, was ihm vorgeworfen wurde.
Ja, und die Vorwürfe sogar ganz am Anfang noch abstrus zu nennen. Aber liegt das dann an den Tücken des Krisenmanagements? Darauf haben Sie ja auch einen Scheinwerfer in Ihrem Buch geworfen. Oder liegt es an der Rolle der Medien, dass man dann in diesem Moment auch noch so entscheidende Fehler macht?
Die Frage ist wirklich dringlich, wie kann jemand, der eine so große Professionalität im Umgang mit Medien hat, so schwere Fehler in seinem Krisenmanagement machen? Das waren wirklich große handwerkliche Fehler.
An welche denken Sie da nochmal?
Der erste Fehler, und das war schon ein Kardinalfehler, war unmittelbar am Tag nach der ersten Veröffentlichung der Vorwürfe zu sagen, das ist alles absurd und oder abstrus. Das heißt, hier nimmt jemand seine Kritiker nicht ernst, hier gibt sich jemand als völlig unangreifbar und hier ist jemand offensichtlich nicht in der Lage, die Schwere dieser Vorwürfe zu erkennen. Das ist ein riesengroßer Fehler.
Aber das klingt dann ja schon fast nach einem Realitätsverlust.
Es ist überhaupt nicht verkehrt, in diesem Zusammenhang von Realitätsverlust zu sprechen, in dem Sinne, als dass die Fähigkeit fehlt, das eigene Verhalten abzugleichen an dem, was andere Menschen dazu denken.
In einer Krise gibt es natürlich auch Solidaritätsbekundungen. Die hat es in diesem Fall ganz offensichtlich von Medienseite gegeben, eben auch im Netz, bei Demonstrationen, die ja gestern nun stattgefunden haben im Land, aber eben auch von Parteifreunden. Warum glauben Sie, konnten die Parteifreunde Karl Theodor zu Guttenberg nicht halten?
Es hat einen gewissen Moment gegeben, nämlich bis zum Sonntag vergangener Woche, wo alle noch zu ihm standen. Und dann hat es eben diesen Moment gegeben, wo die Solidarität abbröckelte. Und das ist auch ein völlig normaler Vorgang. Bei einer Skandalisierung taucht in den Medien irgendwann mal eine Mitteilung auf, aus den Vorstandskreisen der Partei heißt es oder einer aus dem Präsidium sagt. Meistens lassen sich diese Leute anonym zitieren. Und das ist für einen skandalisierten Politiker immer das Signal, jetzt wird es ernst, jetzt kann ich einpacken. Das Ungewöhnliche in diesem Fall ist, dass einige Unionspolitiker namentlich für diese Kritik eingestanden sind, Frau Schawan, Herr Lammert und andere. Mhm. Und damit wurde die signalisiert, dass die Unterstützung von zu Guttenberg nachlässt. Und das wiederum war eine Folge des langsamen Umschlagens der öffentlichen Meinung.
Ganz kurz noch zum Schluss, der Rücktritt ist erklärt und gleichzeitig werden Stimmen schon wieder laut, ob seines Comebacks. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aber, wenn Karl Theodor zu Guttenberg nun noch strafrechtlich als Betrüger verurteilt wird, hat er dann eine Chance auf ein politisches Comeback auf einer großen Bühne?
Diese Chance hat er ganz bestimmt, schon allein deswegen, weil die Menschen gerne solche Sachen vergessen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele für Rückkehrer in die Politik. Das ist ein ganz normaler Vorgang und mit Sicherheit wird zu Guttenberg zurückkehren, wenn er das möchte.
Politische Rücktritte in Deutschland von 1950 bis heute, darauf haben Sie einen Fokus geworfen. Persönlich habe ich mir nichts vorzuwerfen, heißt Ihr Buch. Herzlichen Dank für das Gespräch, Michael Philipp. Karl Theodor zu Guttenberg ist zurückgetreten, nicht zuletzt aufgrund massiven öffentlichen Drucks. Dabei hat seine Chefin Angela Merkel sich bis zuletzt eigentlich vor ihn gestellt mit dem Argument, Guttenbergs Verfehlungen seien ja nicht in seiner Funktion als Verteidigungsminister passiert. Wir haben uns gefragt, was wäre denn passiert, wenn zu Guttenberg nicht in der Politik, sondern in einem Unternehmen in der Wirtschaft beschäftigt gewesen wäre. Ich begrüße an diesem Sonntagmorgen Sörge Drosten. Er ist Managementberater im Bereich Human Resources der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants International GmbH. Guten Morgen, Herr Drosten.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wenn derselbe zu Guttenberg zum Beispiel Vorstand in einem Unternehmen gewesen wäre und hätte dort eben auch den Betrug mit seiner Doktorarbeit begangen, was wären die Konsequenzen in der Wirtschaft gewesen?
Gut, das ist natürlich eine ganz spezielle Frage. Es gibt ähnliche Fälle in Unternehmen, wo es auch zu solchen Betrügereien gekommen ist. Da hat die Person, an die ich jetzt denke, zunächst einmal auch seinen Rücktritt bekannt gegeben und hat dann erstmal eine Auszeit genommen, in der er dann eine, in Anführungsstrichen, richtige Doktorarbeit geschrieben hat und ist heute in erfolgreicher Position zurück.
Ah, okay, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Wie wichtig ist ein Lebenslauf und wie kann der eigentlich überprüft werden?
Also ein Lebenslauf und ein glaubwürdiger Lebenslauf ist natürlich eine ganz wichtige Einstellungsvoraussetzung in der Wirtschaft. Und die Konsistenz in so einem Lebenslauf wird auch vorab von Personalchefs überprüft und kann auch extern noch weiter überprüft werden, zum Beispiel durch die Referenzeinholung bei ehemaligen Arbeitgebern oder eben auch durch uns Personalberater.
Nun hat ja Frau Merkel immer darauf hingewiesen, dass das Vergehen nicht das Ressort zu Gutenbergs betraf. Wie ist das denn in der Wirtschaft, wenn zum Beispiel bei einem, nehmen wir mal an, verheirateten führenden Mitarbeiter eines Automobilkonzerns eine Affäre aufgedeckt wird, die ja nichts direkt mit seinem Tätigkeitsfeld zu tun hat? Also nehmen wir mal aus, er benutzt die Gelder des Konzerns dafür. Wie wird dann damit umgegangen?
Also eine aufgedeckte,
gab's ja auch schon.
Ja, das stimmt. Also eine aufgedeckte Affäre ist sicherlich jetzt erstmal an für sich kein Kündigungsgrund, kann aber natürlich der Reputation der Führungskraft erheblich schaden, wie wir auch gesehen haben. Aber ich sag mal, die Konsequenzen ziehen die Personen dann ja oft selber.
Also wenn man jetzt an so einen ehemaligen Aufsichtsratschef von Siemens denkt, Heinrich von Pierer, da gab es ja eine Schmiergeldaffäre, irgendwann dann einen Rücktritt. Heute sitzt er noch in anderen Aufsichtsräten. Ist sowas vergleichbar?
Gut, ich sag mal, grundsätzlich kann man sicherlich dazu sagen, wir alle sind Menschen, die natürlich auch Fehler machen. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, aus eigenen Fehlern dann, also die zunächst einmal zu erkennen und dann auch entsprechend daraus zu lernen. Und gerade so Krisensituationen, beruflich wie aber auch privat, sind natürlich auch immer geeignete Situationen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Also idealerweise führen solche Fehler dann auch zu Läuterung, zu Demut, das ist immer wichtig, und auch der Einsicht ist, letztendlich besser zu machen.
Nun ist es ja so, dass dieser Doktortitel ja einen enormen Wert eben auch für ihn gehabt haben muss. Wie ist das denn bei Ihnen in der Wirtschaft? Wie viel bringt so ein Doktortitel eigentlich bei einer Bewerbung und hinterher auch auf der Gehaltsliste dann?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich nicht jeder einen Doktortitel erwerben kann, sondern man muss schon zu den besten 15-20% der Absolventen auch gehören. Sonst würde einem ein Professor gar nicht anbieten, eine Dissertation zu schreiben. Also letztendlich dokumentiert so ein Doktortitel natürlich auch immer fachliche Kompetenz oder fördert zumindest die Kompetenzvermutung bei dem Gegenüber. Für die Wirtschaft ist ein Doktortitel sicherlich nicht zwingend erforderlich, aber er schadet sicherlich auch nicht.
Nützt es was beim Gehalt, beim Gehaltspoker?
Letztendlich kommt es immer darauf an, welche weiteren Qualifikationen sind auch mit dem Doktortitel erworben worden. Wie gesagt, man gehört sowieso schon zu den Besten und hat vielleicht auch im Rahmen der Doktorarbeit bestimmte Erfahrungen, Erkenntnisse gesammelt, die auch für die Wirtschaft wieder verwertbar sind. Dann legt es sich sicherlich auch im Gehalt nieder.
Mhm. Also reden wir nochmal über das Comeback, was dann ja vielleicht kommt, weil viele sagen ja, er ist ja noch so jung, wenn er jetzt erstmal 5 Jahre Demut zeigt, dann kann Herr zu Gutenberg ja wieder zurückkommen. Hat so ein Mann wie Gutenberg in der Wirtschaft eine Chance?
Absolut. Also ich sag mal, er verfügt ja über sehr viele Fähigkeiten. Er hat ja im eigenen Familienbetrieb sowohl wirtschaftliche Fähigkeiten erworben, wie auch Führungskompetenz. Und gerade diese Fähigkeit, Netzwerke zu bilden, und das hat er ja auch international sehr, sehr gut gemacht, spricht sehr, sehr gutes Englisch, der hat auf alle Fälle eine sehr gute Chance.
Sagt Sörge Drosten, Managementberater im Bereich Human Resources in der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants. Ich sehe gerade, Sie haben einen Doktortitel.
Wie gesagt, schaden kann das nicht.
Ja, vielen Dank und viel Erfolg.
Ja, Ihnen auch. Ne?
Tschüss. Der Rücktritt von Karl Theodor zu Gutenberg und die Affäre um seine Doktorarbeit haben wochenlang die deutsche Öffentlichkeit beschäftigt. Und immer noch sieht es so aus, als sei das Volk tief gespalten. Befürworter und Gegner von zu Gutenberg und seinem Rücktritt diskutieren heftig auf allen Ebenen. Wie sieht's denn aus um Moral und Ethik im Politikbetrieb und in unserer Gesellschaft? Das möchte ich jetzt ganz gerne einen Experten fragen. Klaus-Jürgen Grün ist Philosoph und als solcher Privatdozent am Institut für Philosophie hier in Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Unter anderem gehören Sie, Herr Grün, auch zu den Gründern des Ethikverbandes der deutschen Wirtschaft. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, zu Gutenberg fasziniert Deutschland. Warum?
Ja, er fasziniert, weil er die Widersprüche unserer Gesellschaft sichtbar macht, in der es Befürworter und Gegner gibt, die sich in beider Hinsicht recht irrational verhalten.
Aber zu Gutenberg spaltet eben auch Deutschland nach der Entdeckung seiner Fehlbarkeit. Warum?
Ja, die Spaltung geschieht einfach dadurch, dass wir eine Gruppe, eine Mehrheit, wahrscheinlich sind es über 70%, haben, die sich einfach hinter ihn stellen. Die wären wahrscheinlich vor 80 Jahren auch diejenigen gewesen, die sehr getrauert hätten, als der Kaiser weg war. Aber entscheidend ist, dass diese Leute sagen, sie wollten, dass das Wesentliche in den Vordergrund gestellt wird und nicht so eine Nebensache wie eine akademische Arbeit, wie ein Doktortitel. Hört man aber, was diese Leute als Begründung vorgeben, dann kommen solche Dinge, der Mann ist ja so sympathisch, er ist immer gut gekleidet, er versteht den Smalltalk, er spricht so gut auf der Beerdigung. Also die Dinge, die wesentlich sind, erweisen sich hier als vollkommene Nebensächlichkeiten. Wenn wir dagegen schauen, was eine Minderheit tut, also etwa 30% der Bevölkerung, sie wähnt sich im Recht zu sein, diesen Mann moralisch verwerflich angreifen zu können. Sie hat ihn aus dem Amt getrieben, aber mit einer Position, die eigentlich nur die Minderheit in unserer Gruppe, in unserer Gesellschaft darstellt. Diese Minderheit fühlt sich aber moralisch gesehen im Recht, die Meinung der Mehrheit zu vertreten.
Also hochmoralische Begriffe wie Vorbild, Neid, Wahrheit und Lüge spielen ja in dieser ganzen Tragödie um zu Gutenberg eine Rolle. Was passiert, wenn Moral in dieser Argumentation dieses politischen Diskurses in den Mittelpunkt gestellt wird?
Herr Grün? Ich habe das Gefühl, wir sehen das an diesem Fall besonders deutlich. Und wir können sagen, das Wort Ethik klingt immer ethisch, das Wort Ackermann klingt immer unethisch.
Aha.
Moralische Werte werden mit einer religiösen Kraft aufgeladen, um denjenigen, die sie vertreten, das Gefühl ihrer Allgültigkeit zu vermitteln. In diesen Diskurs mischt sich merkwürdigerweise ebenso wieder der Widerspruch ein, der natürlich die Gesellschaft spaltet oder die Spaltung in der Gesellschaft sichtbar macht. Die Gegner werfen ja dem Gutenberg vor, er habe die Wissenschaft missbraucht. Schauen wir aber mal, wie wichtig diese Gegner die Wissenschaft nehmen, dann begegnen wir bei ihnen auch die Bereitschaft, sehr gerne gefälschte Klimadaten als gültig hinzunehmen und ihnen mehr Glauben zu schenken als einer etwa nicht gefälschten Studie, die Entwarnung über das Klima geben könnte. Also bei genauer Betrachtung sehen wir, dass auch das Wort der Wissenschaft ein vorgeschobenes Argument ist. Im Vordergrund steht meines Erachtens die Möglichkeit, in dieser Gesellschaft zu haben, jemanden bestrafen zu können.
Aber vielleicht noch ganz kurz, welchen Stellenwert hat denn bei der ganzen Diskussion das wissenschaftliches Arbeiten in unserer Gesellschaft? Schließlich war es ja eben auch der Proteststurm aus der Wissenschaft, der zu seinem Rücktritt eben auch geführt hat.
Ja, das ist richtig. Aber dieser Proteststurm bedient sich eines wahren Arguments, aber hat meines Erachtens eine andere Funktion. Denn wir müssen ja auch sehen, die Professoren, die ihn promoviert haben in Bayreuth, gehören der wissenschaftlichen Gemeinde an. Sie haben unredlich gearbeitet, indem sie gar nicht erst genau hinschauten, was ein Mann schreibt, von dem sie von vornherein wussten, dass sie ihn in ihrer Gesellschaft haben wollten.
Also wenn man sich entschuldigt hat und Buße getan hat, dann will man ja auch vielleicht am Ende wieder in die Arme der Gesellschaft aufgenommen werden. Welchen, oder vielleicht macht man es gerade deshalb, welchen Sinn und welche Glaubwürdigkeit haben denn diese Rituale in Ihren Augen oder aus philosophischer Sicht?
Also die Rituale der Wissenschaft, meinen Sie jetzt?
Nein, die Rituale des sich Entschuldigens, Buße tun und eben auch diese Hoffnung, die ja auch bei dem Fall Gutenberg jetzt verbunden ist, dann vielleicht auch wieder auf ein Comeback.
Meines Erachtens dürfen wir sie nicht überschätzen. Von einem Politiker, der professionell Politik macht, ist eine Entschuldigung stets auch eine strategische Geste, von der wir nicht unbedingt sagen können, dass er sie ernst meint.
Mhm. Und wenn das Volk jetzt ruft, Politik und Moral müssen eine Einheit bilden, ist das dann ein Ausdruck von Idealismus oder ist das wirklichkeitsfern?
Ich glaube, es ist wirklichkeitsfern. Politik wird erstens mal niemals mit Moral gemacht. In der Wissenschaft hat Moral eigentlich auch nichts zu suchen. Und gerade in Frankfurt sind wir in einer Tradition, in der wir gesehen haben, dass der Fortschritt der Wissenschaft nicht nur eine Befreiung gebracht hat, sondern auch neue Bedrohungen hervorgebracht hat. Wissenschaft ist genauso kritisch zu betrachten wie die Politik und genauso kritisch anzugehen, das haben wir allerdings noch nicht gelernt, wie unsere ethisch-moralischen Wertungen.
Aber glauben Sie denn, dass wir in einer verzeihenden Gesellschaft leben?
Das glaube ich weniger. Wir leben eher in einer vergessenen Gesellschaft. Also das, was etwa mit Sarrazin gelaufen ist, der ja auch vor ein paar Monaten durch die Gassen gejagt wurde, zum Teil natürlich auch zu Recht, ist heute längst vergessen.
Warum fällt es so schwer loszulassen? Das war ja auch bei Karl Theodor zu Gutenberg der Fall. Also lange erst die Affäre und die Tatsachen, die Fakten verdrängen. Also es fällt schwer, wahrscheinlich dem Täter in diesem Fall loszulassen, aber eben auch den Fans.
Ja. Wir haben darüber heute sehr genaue Kenntnisse, vor allem aus der Spieltheorie. Wenn zwei sich keilende Männer in einen Streit verheddern und sich die Nase und die Augen blutig schlagen, dann hat es damit zu tun, dass jeder der beiden, wenn er jetzt aufgibt, zwar die hohen Kosten hat, die Verletzungen, aber nicht den Nutzen davon trägt. Menschen sind offenbar von ihrer Biologie, vor allem dann, wenn sie machtbewusst sind, so geschaffen, dass sie in einem Kampf nicht einfach aufgeben können. Wir sehen das ja auch im Moment bei Gaddafi, da spielt der Wahnsinn sicher noch eine verstärkende Rolle. Menschen, die in Machtpositionen leben, wissen, dass wenn sie aufgeben, sie zwar alle Kosten dieses Streites tragen müssen, aber nichts vom Gewinn davon tragen.
Sie sind als Philosoph jemand, der sagt, Philosophie muss raus aus dem Elfenbeinturm, muss mitten stattfinden in der Gesellschaft. Was ist denn Ihr Blick als Philosoph auf diese Affäre von Karl Theodor zu Gutenberg
zum Abschluss? Ja, ich sehe darin eine Offenbarung der Widersprüchlichkeit der Gesellschaft. Wenn wir unsere Gesellschaft zu größerer Aufgeklärtheit bewegen wollen, dann müssen wir uns diese Widersprüche genauer anschauen. In diesem Fall eben, wie kommt es zustande, dass man sich zwar im Besitz des Guten wähnt, tatsächlich aber bereit ist, große Schäden in Kauf zu nehmen. Hauptsache, man kann seine Emotionen befriedigen, man kann sein Strafbedürfnis umsetzen. Wir benötigen in der Gesellschaft einen Diskurs, der es erlaubt, mit einer sehr kritischen Sprache die Selbstverständlichkeiten unselbstverständlich werden zu lassen.
Sagt Klaus-Jürgen Grün, Philosoph und als solcher Privatdozent am Institut für Philosophie hier in Frankfurt an der Goethe-Universität. Vielen Dank.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.